So, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen nach der Mittagspause. Früher hat man zu dem Zeitabschnitt gesagt, das Suppenkoma. Das wird es jetzt garantiert nicht, denn ich kenne den Referenten und er kennt mich jetzt, Timo Stephan. Stichwort systematische Neukundengewinnung für Immobilien-Sachverständige. Man könnte auch Lead-Generierung sagen und vor allem könnte man sagen, der frühe Vogel fängt den Wurm, hat man immer früher gesagt. Ja. Ich glaube, wir sind uns bewusst, dass die meisten, da nehme ich mich auch manchmal nicht aus, auf unseren Bestandskunden uns gerne ausruhen, denn es läuft ja. Und ich glaube, das, um was es geht zukünftig, Wachstum im Kapitalismus ist immer so eine Trophäe, die wir uns hertragen. In dem Moment, wo ein, zwei von Ihnen anfangen, gnadenlos KI zu machen, mit was auch immer in der Bewertung, werden andere nicht nachfolgen und manche werden nachfolgen. Das heißt, dieses Aussitzen mit Bestandskunden ist endlich. Ich glaube, das weiß jeder, was ich damit meine. Die Frage ist, wann ist es endlich? Und da gibt uns Timo Stephan hier auf jeden Fall Informationen. Du hast gesagt, du machst es unfassbar dynamisch. Ja, jetzt lacht er nämlich, denn auf dem Foto lacht er nicht. Ja. Lacht er nämlich, genau. Also, haben wir schon das erste Thema. Sei sympathisch, Timo, das bist du, das weiß ich. Und leg mal los in den nächsten Minuten.
Vielen Dank, Thomas. So, und auch von mir noch herzlich willkommen im Mittagstief. Das Thema soll jetzt nicht trocken sein. Und ich weiß natürlich, dass manche von Ihnen angestellt sind, dann sagen, Neukundengewinnung, wozu brauche ich sowas? Mein Chef legt mir die Gutachten oder die Aufträge auf den Tisch und dann muss ich halt loslegen. Oder der andere sagt, Neukundengewinnung, ich habe doch meine Steuerberater, ich habe doch meine Anwaltskanzleien, ich habe doch meine Family Offices. Die geben mir so viel zu arbeiten, ich weiß gar nicht, wie ich hinterherkomme. Aber es gibt natürlich manche Sachverständige, die sich entweder A, selbstständig machen möchten in der Zukunft oder B, einfach von ein paar wenigen Bestandskunden, hat es Thomas genannt, abhängig sind oder nicht abhängig, sondern einfach sich auf die verlassen. Und heute geht es darum, wie man eben von diesen weniger erwartbaren Aufträgen, weil eine Empfehlung über eine Steuerkanzlei, weiß ich jetzt nicht, kommt nächsten Monat ein Auftrag oder kommen 20. Und dann ist es ein bisschen eine Art Blackbox und ich habe natürlich meinen Erwartungshorizont und in der Vergangenheit hat es ganz gut geklappt. Aber wie kann ich das Ganze eben systematisch machen? Denn so wie ein Gutachten, ein richtiges Wertgutachten im besten Fall systematisch vorgeht und nicht irgendwie willkürlich, genauso kann man eben auch das Thema Auftragsgewinnung, Neukundengewinnung angehen. Und darüber soll es hier und heute gehen, wie ihr euch eben unabhängiger macht von Auftraggebern, die vielleicht ein bisschen viel Kontrolle auf euch auswirken können, eben weil ihr vielleicht wisst, oh, wenn ich da zu oft Nein sage, dann sagt er, ja gut, dann gehe ich jetzt jemand anderem. Oder einfach, wenn ihr merkt, ey, irgendwie ein paar Monaten ist ein bisschen ein Loch, wie kann ich denn dieses Auftragsloch füllen? Vor allem, wenn man Mitarbeiter hat und immer mehr Verantwortung. Doch bevor wir loslegen mit dem Thema, kurz die Leute, die mich noch nicht kennen, wer spricht denn hier und heute zu Ihnen? Mein Name ist Timo Stephan, ich bin Geschäftsführer der VOK Digital GmbH. Ich habe selber, wir haben eine Marketingagentur spezialisiert auf Sachverständige für Immobilienbewertung. Deswegen sprechen wir gerade auch hier. Ich selber vom Hintergrund her, ich bin selber studierter Ingenieur an der Uni Stuttgart, habe Umweltingenieurswesen studiert, aber schon immer eine Leidenschaft für das Thema IT und Marketing und deswegen mich noch damals im Ingenieurbüro auf das Thema Marketing fokussiert und vor allem das Thema lokales Marketing, was bei vielen Sachverständigen wie Ihnen ja auch das Thema ist. Die wenigsten von Ihnen sind bundesweit tätig, sondern die meisten haben ihr Büro, ihr lokales Einzugsgebiet und genau in dem Bereich wollen sie eben Aufträge haben. Und wenn es zu weit weg ist, dann lohnt es sich häufig gar nicht. Und inzwischen bin ich eben Gastdozent bei IPOS und deshalb hat Herr Neumann gesagt, ich sollte hier mal sprechen und auch Trainer beim TÜV Rheinland. Genau, mein Ansatz, dadurch, dass ich selber Ingenieur bin und ich weiß, Werbung wird für vielen so mit Kreativ und Flyer und Logo, sagen wir mal, gleichgesetzt, ist bei mir ganz genau ein anderer Ansatz. Dadurch, ich meine, das Thema ist auch die systematische Herangehensweise, ist aber auch hier, ich bin selber Ingenieur und habe deshalb einen sehr prozessorientierten Ansatz, das Ganze und dieses klassische Marketing-Blabla und schöne Logo und etc., das findet man bei mir vergebens und ich glaube, deswegen passt aber auch gerade in diesem systematischen Vorgehen bei der Wertermittlung genauso. Also, wir machen mal ein kleines Gedankenexperiment. Ich nenne das Ganze hier das Zufallsgutachten. Und zwar, stellen Sie sich vor, Sie wollen Wert ermitteln, keine Ahnung, für ein Mehrfamilienhaus hier in Dresden und warten einfach, bis Ihnen irgendjemand eine Zahl zuruft und die nehmen Sie dann bei Ihrer Wertermittlung. Wird hoffentlich keiner von Ihnen so machen, wenn Sie hier bei IPOS oder eine andere Art von Sachverständigen Ausbildung haben. Aber genau in der Art und Weise, so gehen Sie vor, wenn Sie Neukunden gewinnen wollen. Sie warten einfach und hoffen, dass irgendjemand an Sie denkt, dass sich irgendjemand bei Ihnen meldet, dass man über irgendwoher einfach empfohlen wird. Sprich, an sich klingt es absurd, wenn man an eine Verkehrswertermittlung denkt, aber genauso gehen viele Sachverständige vor, wenn es um die Neukundengewinnung geht. Sie warten einfach passiv auf Empfehlungen und ja, hoffen einfach, das Netzwerk ist ja da und irgendwie wird es mich ja über die Runden bringen. Aber es gibt eben auch eine andere Herangehensweise, nämlich das Ganze als methodischen Prozess zu betrachten. Und deshalb möchte ich hier, um es für Sie ein bisschen ja, greifbarer zu machen, das Ganze hier beispielhaft zu schauen, was ist denn normalerweise die Phase in einem Gutachten und was ist die äquivalente Phase in der Akquise, sprich in der Gewinnung von neuen Aufträgen und dann die entsprechende Leitfrage. Wir beginnen mal mit Punkt Nummer 1. Normalerweise sollten Sie, wenn Sie einen Auftrag bekommen und dann bevor Sie eben loslegen zu schreiben, zu überlegen, okay, was ist denn überhaupt der Sinn und Zweck dieses Gutachtens, welche Unterlagen brauche ich denn dafür, sprich die Vorbereitung. Und die Vorbereitung in der Akquisephase wäre das Thema Sichtbarkeit und Positionierung, sprich zu überlegen, wo werde ich gefunden oder wo möchte ich gefunden werden? Denn Ihre potenziellen Kunden tummeln sich ja irgendwo, sei es im Internet, sei es in irgendwelchen Branchenveranstaltungen wie hier oder irgendwo anders. Und natürlich können Sie nur dann gefunden werden, wenn Sie sich mal Gedanken machen auch, wo existiert denn mein Wunschpublikum? Und genau das ist das Thema eben Sichtbarkeit und Positionierung. Dann, wenn Sie wissen, okay, Gutachten, ich habe meine Unterlagen oder ich weiß, welche Unterlagen ich brauche und worum es überhaupt geht, machen Sie normalerweise den Ortstermin aus. Und genau in dem Bereich wäre dann die Akquisephase äquivalent dazu, die eigene Homepage, die eigene Webseite und was für einen ersten Eindruck diese vermittelt. Und da wäre die Leitfrage dazu, ja, was sieht denn überhaupt mein Kunde, wenn er mich zum ersten Mal digital wahrnimmt? Also was für einen Eindruck bekommt er? Kommen wir nachher noch dazu im Detail, aber ist die Webseite zum Beispiel aktuell oder sieht die aus wie von vor, als das Internet erst quasi losging? Der dritte Part dann bei Ihnen nochmal ist bei der Wertermittlung. Überlegen Sie, okay, was für Marktanpassungsfaktoren muss ich denn hier ansetzen? Wie mache ich jetzt die Wertermittlung im Detail? Und bei der Akquisephase wäre das nachher, wie kommuniziere ich den Mehrwert? Denn wie Sie alle wissen, Ihre Auftraggeber sehen Ihr Gutachten normalerweise immer bloß, reduzieren das auf eine einzige Zahl, auf dem Cover vorne, auf dem Deckblatt. Und warum sollte man dafür jetzt mehrere tausend Euro zahlen, wenn doch eigentlich bloß eine von diesen 50 Seiten oder 80 Seiten die relevante für mich ist? Und da geht es eben darum, wie kommuniziere ich den Mehrwert, sodass der Stapel Papier mit einem echten Effekt, einem echten Mehrwert eben erkannt wird und dann eben auch gerne der Preis bezahlt wird. Und hier ist dann auch die Leitfrage, wie hebe ich mich denn ab? Also warum sollte man zu mir gehen als Sachverständiger und nicht zu meinem anderen Kollegen, der vielleicht auch noch in der gleichen Kleinstadt oder Großstadt eben tätig ist? Und der vierte Part ist dann, wenn Sie das Gutachten schreiben und übergeben, der äquivalente Part in der Akquise wäre dann eben das Erstgespräch und der Abschluss, sprich wenn Sie mit einem Interessenten, der sich bei Ihnen meldet, dann mal ein Vorgespräch führen, dann das Angebot unterbreiten, er dann eben unterzeichnet. Und hier wäre dann die Leitfrage, wie gewinne ich denn diesen Auftrag? Und an diesen vier Phasen werden wir uns jetzt gleich mal entlanghangeln. Deshalb der Schritt 1 ist die, ich nenne es jetzt mal, digitale Flurkarte. Sprich, bevor Sie irgendwas bewerten können, brauchen Sie Unterlagen. Und bevor Sie irgendeinen Kunden gewinnen können, müssen Sie sichtbar sein. Denn wenn der Kunde Sie nicht kennt oder der potenzielle Kunde, dann wird er niemals Ihre Telefonnummer irgendwie wählen oder Ihnen eine E-Mail schreiben. Und da können Sie noch der beste Sachverständige der Welt sein, der vielleicht die genauesten und sich am akribischsten damit auseinandersetzt. Wenn man Sie nicht kennt, kann man Sie nicht beauftragen. Und deshalb müssen Sie sich im allerersten Schritt Gedanken dazu machen, wo sucht denn Ihr Traumkunde, wenn er ein akutes Problem hat? Und dabei ist es jetzt natürlich hier die drei Kästen hier unten, Scheidung, Erbschaft und Verkauf, sind wir bloß beispielhaft, wenn wir jetzt private Anlässe betrachten, wenn wir jetzt aber als Thema, keine Ahnung, oder wenn man Family Offices oder Banken oder Ähnliches als potenzielle Auftraggeber gewinnen will, dann stehen halt die da unten. Aber auch da, die suchen ja irgendwo nach einem. Die denken sich ja ihren Namen und ihre Telefonnummer nicht einfach nur in der Luft aus. Und in der heutigen Welt ist es einfach so, dass sehr viele Menschen, gerade wenn es um private Aufträge geht, das Internet zu Rate ziehen. Und die geben zum Beispiel sowas hier ein, wie Gutachter, Immobilienbewertung und dann von mir aus noch eine Stadt. Und es kann jetzt Google sein, aber inzwischen ist natürlich auch Kanäle wie zum Beispiel ChatGPT und Co., die immer mehr gefragt werden, die auch immer mehr als Ersatz für eine klassische Suchmaschine eben fungieren, nenne ich es jetzt mal. Sprich, das ist die erste Frage, die Sie sich stellen müssen. Wo suchen denn meine potenziellen Kunden überhaupt nach mir? Denn dort müssen sie gefunden werden. Und dabei gibt es jetzt verschiedene Herangehensweise. Und wir gehen einmal in das Thema Social Media. Ich hatte vorhin in der Mittagspause mit Thomas Bayerle ein Podcast-Interview, wo er auch gesagt hat, er selber nutzt ganz viel LinkedIn. Und da möchte ich jetzt hier mal ganz kurz auch ein bisschen, ich sage jetzt vielleicht mal, aufklären, einfach aus der Erfahrung heraus, Social Media in Bezug auf Immobilienbewertung und Sachverständigenwesen. Denn wir schauen uns mal kurz Social Media an. was wird auf Social Media gemacht oder warum verbringen Leute Zeit auf Social Media? Normalerweise verbringt man Zeit auf Social Media, um sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht abzulenken, aber so ein bisschen unterhalten zu lassen. Man hat so Mittagspause oder wartet auf einen Zug oder was auch immer und scrollt da halt mal so ein bisschen durch und ein paar interessante Beiträge liest man dann. Aber die Leute, die normalerweise jetzt gerade einen akuten Bedarf haben, ich habe mal beispielhaft jetzt Scheidung, Erbe, Verkauf reingenommen, die suchen normalerweise nicht auf ihrer Social-Media-Plattform ihrer Wahl nach dem Sachverständigen. Und gerade auf Social Media ist ja so, man liked dann Sachen, man folgt von mir aus irgendwelchen Content-Creatern, irgendwelchen Seiten oder Personen. Da ist es normalerweise selten so, dass jetzt eine Person, die einmal im Leben eine Erbschaft hat, ihnen deshalb dauerhaft auf Social Media folgt, weil sie denkt, ja, wenn ich mal wieder eine Erbschaft habe, dann gehe ich zu diesem Sachverständigen. Das ist eben normalerweise nicht der Fall und deshalb ist erfahrungsgemäß Social Media für die klassischen Privatkundenaufträge eher weniger geeignet. Auf der anderen Seite haben wir die aktive Suche, sprich die Leute, die ein Problem haben, die suchen normalerweise von sich aus in diesem Themengebiet. Wenn man jetzt zum Beispiel die Erbschaft wieder nimmt, die Leute, die gerade eine Erbschaft durchleben und deshalb wegen dem Finanzamt hier den Bescheid bekommen haben und sagen, boah, das kann ja nicht sein, so viel Erbschaftssteuer soll ich zahlen, da muss doch was gehen. Die setzen sich dann mit dem Thema auseinander und suchen dann in irgendeiner Suchmaschine ihrer Wahl. Und genau in dieser einen Situation, wenn derjenige verstanden hat, okay, ich brauche ein Verkehrswertgutachten, um meine Erbschaftssteuer zu drücken, dann wollen sie eigentlich gefunden werden. Alles drumherum, ob sie jetzt schöne Bildchen posten auf Social Media, interessiert mal nicht ganz so viele Leute. Sprich, es geht darum, zum einen, dass wir die Möglichkeit haben, über zum Beispiel Google, dass die Leute von sich aus sich outen. Denn man kann jetzt einer Person normalerweise von außen im Gesicht nicht ablesen, ob die gerade eine Erbschaft durchlebt oder nicht. Vielleicht ist sie ein bisschen besser gelaunt oder ein bisschen schlechter, je nachdem, wie das Erbe ausfällt. Aber an sich weiß ich das natürlich vorher nicht. Und deswegen ist eben die Art, oder dann auffindbar zu sein, wenn derjenige sich outet, indem er eben sein Problem in Google eintippt, die ideale Situation, wenn sie sichtbar sein sollten, um eben die privaten Auftraggeber auf sich aufmerksam zu machen. Genau, sprich, es geht darum, das Ganze wirklich aktiv zu steuern und selber was dafür zu machen und nicht zu sagen, ich habe eine Homepage, Punkt, und Leute werden mich hoffentlich finden, vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung, sondern es geht darum, das wirklich aktiv zu gestalten, denn man hat viel Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man eben weiß, wie es geht. Dabei will ich jetzt hier zwei Möglichkeiten vorstellen, das heißt nicht, dass es die einzigen sind. Ich weiß aber, dass viele Sachverständige nicht die klassische Rampensau sind, wie ein Thomas Bayerle, der gerne Videos von sich dreht und dann oder Podcast-Folgen aufnimmt. Und dann die meisten Sachverständigen, die sagen, okay, ich weiß, ich brauche eine Homepage. Ich muss von mir aus auch mal mein Gesicht zeigen, dass man weiß, mit wem spricht oder telefoniere ich denn da. Aber alles drumherum eigentlich möglichst nicht, wenn es nicht sein muss. Und genau dafür sind jetzt diese zwei Möglichkeiten, die ich hier gleich vorstelle, eben gut geeignet. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, dem SEO. Mal kurz in die Runde, wer von Ihnen hat jetzt da diesen Begriff SEO, SEO schon mal gehört? Okay, das sind wirklich nur, ich sag mal von, ich weiß nicht, wie viele Leute sind wir hier, 300, mal vielleicht 10, heißt nicht so viele, sagen wir es mal so. Also SEO steht für Suchmaschinenoptimierung, SEO ist der englische Begriff dafür, Search Engine Optimization. Das bedeutet, proaktiv Ihre Webseite so zu verbessern, dass in den Google Rankings, wo ja Hunderte von Ergebnissen angezeigt werden, sie möglichst weit oben angezeigt werden. Denn die beste Webseite bringt nichts, also die schön aussieht, wenn man sie einfach nicht auffindet, weil sie zum Beispiel auf Seite 2 oder Seite 3 auf Google ist. Und Suchmaschinenoptimierung kann man sich vorstellen von der Art und Weise, wie man es macht und wie lange es dauert, ist wie das Pflanzen eines Baumes. Es ist schön, wenn man einen Baum nachher hat, der spendet einem Früchte, die Aufträge, der spendet einem Schatten, eine gute Reputation. Aber es dauert ein bisschen. Ich kann jetzt nicht heute ein kleines Pflänzchen, irgendwie einen Saat oder ein kleines Bäumchen in die Erde pflanzen und ich habe direkt morgen einen Ertrag daraus. Und dann es dauert ein bisschen, bis das Bäumchen wächst und bis man wirklich gute Ergebnisse sieht. Sprich, es ist ein gutes Fundament und es ist definitiv eine sinnvolle Sache, wenn man schon eine Homepage hat, auch zu schauen, dass die möglichst weit oben gefunden wird. Aber es dauert einfach eine gewisse Zeit. Der Vorteil ist, wenn mal der Baum da ist, es regnet von allein, muss ich nicht zwingend gießen. Und auch da ist es so, wenn die Webseite mal weit vorne zu finden ist, dann ist es sehr kosteneffizient. Also es wird mit Abstand eine der günstigsten Marketingmaßnahmen sein, langfristig gesehen, auf die nächsten auch mal 5 Jahre, die Sie angehen können. Aber die ersten, da kommen wir jetzt gleich dazu, halbe Jahr bis Jahr ist es überdurchschnittlich teuer. Und deswegen ist es häufig am Anfang vielleicht gar nicht der richtige Weg für Sie. Kommen wir noch zum weiteren Vorteil, er baut hohe organische Autorität auf. Was bedeutet das? Wenn Sie jemand auf Ihrer Homepage ist, dann haben Sie ja normalerweise verschiedene Unterseiten, wo man sich über Sie informieren kann. Sie können Sachen über sich draufpacken, über Ihre Vita, über Referenzen etc. pp. Und Sie haben natürlich die optimale Gestaltungsmöglichkeit, was für einen Eindruck über Sie da vermittelt wird. Sprich, Sie können selber mehr oder weniger steuern, wie man über Sie denkt. Wenn Sie eine sehr alte Webseite haben, die von Anfang der 2000er Jahre ist, dann fragt man sich, oh, ich glaube, die Webseite wurde vergessen abzuschalten. Der ist doch bestimmt in Rente, als ein Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn sie eben schön ist und so einen gewissen Wow-Effekt, dann wirkt es eben auch auf Sie aus und dann wird wahrscheinlich der Pfennigfuchs, wie ich ihn immer nenne, der sagt, boah, nee, 300 Euro für ein Gutachten, geht das nicht auch günstiger? Das ist mal ganz übertrieben gesagt, dann wird er sagen, oh nee, das sieht teuer aus, ich glaube, da melde ich mich nicht. Sprich, es hat auch eine positive Filterwirkung nachher in Ihrem Branding, sodass die kaufkräftige Kundschaft, die gerne was Richtiges haben will, bevor sie zweimal kaufen muss, dass die dann eher auf Sie zukommt. Aber der große Nachteil ist, wir brauchen eine gewisse Zeit. Ähnlich wie eben der Baum, es geht nicht von heute auf morgen, sondern man muss schon mit mehreren Quartalen von einem halben Jahr bis Jahr rechnen, bis man wirklich in die Job-Rankings kommt. Und wenn man verstanden hat, dass bei den Suchergebnissen überproportional viele Leute auf Platz 1 und 2 klicken, also bloß, es gibt so ein Klickverhältnis statistisch gesehen, 30% der Leute klicken auf Platz 1 und bloß noch 7% auf Platz 2. Und die restlichen Prozente werden eben dann verteilt auf Platz 3 bis 10 beziehungsweise bis 200, je nachdem wie viele angezeigt werden. Sprich, die wirklich richtig guten Ergebnisse bekommt man eigentlich bloß, wenn man ganz, ganz vorne mitspielt in seiner Suchergebnisseite. Das Gegenteil dazu ist Google Ads. Wer hat schon mal den Begriff Google Ads gehört? Okay, das sind tatsächlich mehr als SEO, das ist spannend. Google Ads ist, oder auch früher hieß es Google AdWords, das ist im Grunde der Werbemechanismus von Google. Sprich, Sie wissen, wenn Sie was googeln, dann passiert häufiger mal, dass oben die ersten drei Ergebnisse, wo dann dran steht, gesponsert. Ich weiß, es hat nicht den besten Ruf. Viele Leute sagen dann, boah, nee, ich klicke damit Absicht nicht drauf. Aber trotzdem ist es so, also auch darüber kann man extrem gut auf sich aufmerksam machen und sichtbar werden. Und wir werden auch gleich sehen, was der große Vorteil ist. Sie können sich dabei vorstellen, das ist nämlich der Vorteil daran, die SEO-Webseite, also die Webseite in sich, die besteht einfach. Und Sie haben da keinen großen Einfluss darauf, wie viele Leute denn jetzt suchen. Bei Google Ads ist es so, Sie können selber steuern, wie häufig Sie denn angezeigt und vorgeschlagen werden, je nachdem, wie viel Werbebudget Sie ausgeben. Sprich, Sie können sich vorstellen, wie so ein Wasserhahn. Sie drehen den Strom an Anfragen auf, wenn Sie gerade Bedarf haben oder irgendwie eine Lücke, weil gerade zwei Monate irgendwie nichts passiert ist. Und Sie können aber auch wieder zurückschrauben oder ganz abdrehen, wenn Sie sagen, boah, ich bin jetzt gerade sowieso, das nächste Quartal bin ich ausgelastet, jetzt weiß ich gar nicht wohin. Oder, jawohl, ich schraube den Wasserhahn wieder hoch, wenn ich gerade jetzt einen neuen Mitarbeiter einstellen will und einfach wieder mehr Kapazität habe. Sie sind da sehr flexibel und können das eben so nachjustieren, wie Sie wollen, was Sie eben beim Baum nicht haben, der wächst halt so schnell, wie er wächst. Sprich, der Vorteil ist, Sie haben eine sofortige Sichtbarkeit auf, in Anführungszeichen, Platz 1 in Google, indem Sie eben Google Ads nutzen. Dabei ist es eben, wie schon gesagt, flexibel steuerbar, je nach Auslastung, weil Sie eben selber über das Marketingbudget steuern können, wie häufig Sie vorgeschlagen werden. Und dadurch sind die Ergebnisse, wenn man die anderen nachgelagerten Punkte auch berücksichtigt, sei es das Thema, wie muss die Homepage aussehen, dass eine Anfrage resultiert, wie muss die Werbeanzeige aussehen, etc. Wenn man das alles weiß, wie es im Detail funktioniert, dann lassen sich die Ergebnisse relativ klar anhand von einem Dreisatz einfach errechnen, wie viele Anfragen brauche ich, wie viel Budget muss ich ausgeben, wie viel Umsatz mache ich. Kommen wir zum zweiten Punkt, der digitale Ortstermin. Beim physischen Ortstermin gehen Sie natürlich rein und suchen zum Beispiel nach Mängeln und Co., nach objektspezifischen Grundstücksmerkmalen und schauen dann, okay, wo genau muss ich einen Abschlag machen oder einen Faktor anpassen etc. Wenn Sie zum Beispiel einen Schimmelschaden finden und das Objekt ist jetzt nicht gerade in Frankfurt, wo es sowieso dann abgerissen wird, oder in irgendeinem anderen Bundesland, dann wird es höchstwahrscheinlich zu Wertabzügen führen. Und ähnlich ist es auch mit Ihrer eigenen Homepage, mit Ihrer eigenen Webseite. Wenn Ihre eigene Webseite einfach veraltet ist oder für einen Laien unverständlich und einfach keinen guten Eindruck macht, dann führt es auch bei Ihnen zu Vertrauensabzügen. Und das kann sein, dass Sie trotzdem fachlich ideal und top ausgebildet sind und eigentlich Ihr Handwerk besser beherrschen wie viele andere Kollegen. Trotzdem ist es so, dass der Laie noch nie mit Ihnen gesprochen hat und gar nicht weiß, ob Sie gut sind und erstmal sich einfach bloß von dem leiten lassen kann, was er eben da sieht. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie sich mal Gedanken machen, Hand aufs Herz dann bei sich selber und überlegen, okay, was denkt ein Kunde in den ersten paar Sekunden, wenn er bei mir landet? Denkt er, die drei Fragezeichen, weil er keine Ahnung hat, worum es geht. Versteht er, okay, ich bin hier genau richtig, oder sagt er, oh je, meine, was sehe ich denn da? Das können nur Sie für sich selber beantworten. Oder ein paar ehrliche Freunde oder Bekannte vielleicht eher, die dann unglaublich ehrlich sagen, wie das Ganze aussieht und nicht sagen, oh, wenn ich da was Falsches sage, dann gehen wir nicht mehr eintrinken oder was auch immer. Genau. Sprich, ich nenne das Ganze immer den 5-Sekunden-Homepage-Test. Fragen Sie einen Laien, der nichts mit Wertermittlung und Co. zu tun hat, einfach mal, versteht er innerhalb von 5 Sekunden, was Sie anbieten und für wen. Und das ganz Wichtigste ist, ohne zu scrollen. Sprich, auf der Seite, wenn es einfach lädt und man direkt, ohne was zu scrollen. Wenn Sie diesen Homepage-Test besteht, ist das schon mal sehr gut. Wenn Sie ihn nicht besteht, dann ist auch ein Verhandlungsbedarf da. Ich mache ein paar Beispiele. Häufiger Fehler ist zum Beispiel, weil natürlich ein Sachverständiger ist voll und ganz in seinem Thema drin, der kennt die Immowert V auswendig, die Bellwert V, die Immowert A, alles. Und der ist natürlich stolz, wenn er der Sachverständige ist für den Nachweis des niedrigen Gemeinwerts. Aber versteht es der Laie auch? Der Laie wird eher sagen, was, irgendein Gesetz, was für ein Wert, warum ist der gemein, hä? Und der einfach keine Ahnung dadurch hat. Sprich, der Laie, der Kunde versteht nicht, ob sein spezifisches Problem, weshalb er jetzt einen Sachverständigen braucht, damit gelöst ist oder nicht. Auf der anderen Seite mal ein klares, nutzenorientiertes Beispiel, wenn da drauf steht Verkehrsfeldgutachten für Ihre Erbschaft in Dresden. Dann weiß ich immer mal, habe ich eine Erbschaft? Ja, nein. Und bin ich in Dresden? Ja, nein. Wenn ich diese Checkpoints erfüllt habe und dann noch weiß, weil mein Steuerberater gesagt hat, ja, wir brauchen Verkehrsfeldgutachten für Ihr Einfamilienhaus, dann weiß man hier genau, okay, ich bin hier richtig. Sprich, beim unteren Beispiel wird sofort klar, was wird angeboten, das Gutachten, für wen und warum, wegen der Erbschaft und wo, in dem Fall ist hier in Dresden. Perfekt. So, jetzt geht's ganz wichtig. Natürlich müssen wir Vertrauen aufbauen, dass eine Person sich überhaupt bei Ihnen meldet. Denn in den meisten Fällen, vor allem bei privaten Auftraggebern, haben Sie noch nie vorher mit Ihnen gesprochen. Und woher sollen die jetzt wissen, dass Sie gut sind? Jetzt würden Sie sagen, ja, ich habe doch meine Zertifizierung hier, ich bin durch IPOS geprüft oder sogar zertifiziert nach ISO 1724. Aber trotzdem, die Kunden können ihre fachliche Qualität vorab nicht prüfen. Und vor allem, deshalb suchen sie nach Ersatzsignalen. Und was leider Gottes der Fall ist, ist, dass das, was in Anführungszeichen der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das bedeutet, wenn er ein Zertifikat noch nie gesehen hat, dann kann das DAX-Logo oder das IPOS-Logo oder welches Logo auch immer das Schönste der Welt sein. Trotzdem hat es dann wenig Effekt, weil er ja keine Ahnung sagt, boah, ja, hier 4 Buchstaben, 5 Buchstaben, was soll das heißen? Wohingegen, wenn er zum Beispiel ein Logo sieht von irgendeinem dieser auch Auto, also ich muss mein Auto alle 2 Jahre zu irgendeiner Prüfstelle bringen. Diese Zertifizierungen sehen für einen Laien, der sich nicht auskennt, natürlich erstmal wertvoller aus, weil er sagt, ja, das kenne ich, das muss was bedeuten. Deshalb auch da sind diese, ich nenne es jetzt mal niedrigeren Zertifizierungen, nicht zu unterschätzen aus Marketing-Sicht, weil eben das, was der Laie kennt, dem kann er eher vertrauen, als wenn er eben bloß die Hübzert oder Ähnliches nachher sieht, wo er selber gar keinen Bezug dazu hat. Und das klassische Ersatzsignal heute in der digitalen Welt sind einfach irgendeine Art von Rezensionen. So wie Sie sich wahrscheinlich auf Amazon, bevor Sie ein Produkt kaufen, mal die Bewertungen anschauen und vielleicht auch ein paar Bewertungen durchlesen, so passiert es heutzutage auch immer mehr, wenn es eben um das Thema Anbieterauswahl anbelangt. Sei es bei einem Restaurant, aber eben genauso bei einem Sachverständigen für Immobilienbewertung. Auch da wird mal geschaut, hat er denn Bewertungen? Und wenn Sie gar keine Bewertungen haben, dann ist immer die Frage, gibt es den überhaupt wirklich? Ist der vielleicht in Rente oder hat er aufgehört? Und man wird schon direkt skeptisch. Und Sie können gar nichts dafür, weil Sie haben ja nichts gemacht. Aber das ist auch in dem Fall das Problem. Sie haben nicht aktiv um Empfehlungen oder um Bewertungen gebeten und deshalb Ihren digitalen Ersteindruck ein bisschen vernachlässigt. Und das ist ganz wichtig und an sich auch erstmal komplett kostenfrei, nämlich sich ein Google Maps Profil, Google Business Profil zu machen und dann mal proaktiv bei zufriedenen Kunden darum zu bitten, hey, lassen Sie uns doch bitte eine Rezension. Weil Sie haben sicherlich schon mal irgendeine Art von lokaler Suche gemacht. Das ist dann irgendeine Art von Gewerk, jetzt als ein Beispiel Immobiliengutachter Dresden. Da kommen dann natürlich Webseiten, aber es kommt zum Beispiel auch immer so eine kleine Google Maps Karte mit 3 Vorschlägen. Und da werden nachweislich die Anbieter bevorzugt dargestellt, die die meisten Bewertungen haben. Heißt, es ist einfach ein Zahlenspiel am Ende des Tages. Das bedeutet, der stärkste Hebel für Ihre Kompetenz, in Anführungszeichen, sind Google-Bewertungen, weil es sind der digitale Beweis für Ihre Seriosität. Weil wenn andere Leute über Sie schreiben, Sie sind gut, guter Kundenservice, haben zuverlässig gearbeitet, haben alle Fragen beantwortet etc., dann denkt der Laie, okay, wenn er dem helfen konnte, dann kann er bestimmt auch mir helfen. Und das ist eben der moderne Stempel, in Anführungszeichen, für Qualität. Gerade eben aus Laiensicht. Der Steuerberater, der weiß vielleicht, dass er einen Zertifizierten braucht. Vielleicht denkt er immer noch, er braucht einen ÜBUF, aber das wird ein anderes Thema. Kommen wir zum dritten Schritt, und zwar die Marktanpassung Ihrer Dienstleistung. Was meine ich damit? Und zwar ist im Regelfall, wir haben ja Ihre 3 Bewertungsverfahren, und am meisten im Regelfall ist ja das Haus mehr wert als der Sachwert der Steine. Das ist ja bloß ein Ausnahmefall, wo man dieses Bewertungsverfahren verwenden. Und genauso ist die Leistung, die Sie anbieten, auch mehr als die Summe Ihrer Arbeitsstunden. Würde zwar die JVG vielleicht was anderes sagen, aber mal prinzipiell wissen Sie hoffentlich, Ihre Honorare sind am freien, sind am Markt frei verhandelbar und nicht mehr an eine HOAI oder Ähnliches gebunden. Und auch so, wenn man es richtig macht, hängt ein Großteil Ihres Honorars davon ab, wie Sie Ihren Mehrwert kommunizieren. Deshalb gibt es hier so eine wunderschöne Gleichung, soll das sein. Und zwar, wir beginnen hier mit dem wahrgenommenen Wert. Der wahrgenommene Wert ist der Nutzen, den ein Kunde oder ein potenzieller Kunde von Ihrer Dienstleistung, von Ihrer Leistung bekommt. Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich einfach zu sagen, hey, hier, wie viel potenzielle Steuerersparnis kann denn geltend gemacht werden? Natürlich immer unter Vorbehalt, aber ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Und dann haben wir im Gegenzug der Preis. Das, was Sie sagen, so viel Geld will ich dafür haben, dass ich für Sie die Bewertung durchführe. Und da kann man jetzt natürlich an irgendwelche Honorartabellen wie der BVS oder ähnliches sich wenden. Ist sicherlich auch eine gute, sagen wir mal, Benchmark. Aber trotzdem könnten Sie ja in der Theorie mehr oder weniger verlangen. Gerade Sachverständige, die neu im Markt sind, die verlangen dann eher mal ein bisschen weniger, weil sie sich noch nicht trauen und sagen, lieber gebe ich ein bisschen Abschlag. Wegen einem Abschlag wird ein Kunde nicht abspringen. Ja, aber sie verschenken halt wertvolle Marge, weil am Ende des Tages arbeiten sie genauso viel, ob sie fürs Gutachten 2.000 Euro oder 3.000 Euro verlangen. Ihre Arbeitszeit wird dadurch normalerweise nicht mehr. Und jede Preiserhöhung ist natürlich einfach mehr Gewinn, weil auch die Kosten bleiben normalerweise bei Ihnen gleich, egal ob Sie für 2.000 Euro das Gutachten schreiben oder für 3.000. Sondern wenn der wahrgenommene Wert höher ist als der Preis, dann ist jemand gewillt zu kaufen. Man nennt es auch einen guten Deal oder hier im Schwäbischen bei uns sagt man, es ist ein Schnäpple oder das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Und genauso muss eben auch Ihre Dienstleistung, Ihr Gutachten wahrgenommen werden. Und zwar, wenn Sie es schaffen, den wahrgenommenen Wert höher zu machen, dann können Sie auch mehr verlangen. Und viele tun sich eben schwer, den wahrgenommenen Wert zu kommunizieren, weil sie sagen, ja, es kostet so viel, wie es halt bei den Kollegen auch kostet. Und das ist halt keine gute Nutzenargumentation, sagen wir es mal so. Bedeutet, wer klassisch über den Preis verkauft, der hat erfahrungsgemäß schon verloren, weil es gibt immer jemanden, der es noch günstiger macht. Wohingegen derjenige, der über den Wert verkauft, sprich über den Nutzen, der kann seine Preise selbst bestimmen. Dabei ist es natürlich immer einen gewissen Rahmen zu sehen, ganz klar. Sie werden das sicherlich nicht für eine Eigentumswohnung ein Verkehrsvergutachten für 20.000 Euro verkaufen können, da bin ich bei Ihnen. Aber es spielt eben einen erheblichen Unterschied, ob Sie 1.500 Euro verlangen oder 3.500 Euro. Und in diesen Ermessensspielräumen kann man allemal entsprechend argumentieren. Kommen wir zum Punkt, den viele Sachverständige unterschätzen, weil viele sagen, boah, Marketing brauche ich auf gar keinen Fall, weil ich habe doch schon viel zu viel zu tun. Ich habe doch hier meine Rahmenverträge mit der Bank oder ich habe doch hier meine kleinen Kurzbewertungen und Co. mehr als genug. Wieso soll ich hier noch Marketing machen? Da bin ich bei Ihnen. Sie haben wahrscheinlich genug, dass Sie irgendwie aktiv sein können und irgendwas tun können. Aber es gibt eben großen Unterschied, ob Sie die Kunden annehmen, die halt irgendwie von alleine reinkommen, oder ob Sie die Kunden und die Aufträge annehmen, die eigentlich wirklich lukrativ sind und die Sie sich im liebsten Fall auch gerne aussuchen würden. Deswegen kommen wir jetzt zum Punkt, wie ziehen Sie denn die besseren Kunden an? Weil die meisten von Ihnen haben Kunden, einiges bloß, wenn man ganz am Anfang steht, hat man keine. Aber wie geht es denn darum, die Falschen, die immer wegen dem Preis feilschen oder die 5.000 Nachfragen haben, wie schaffe ich es denn, dass die sich vielleicht weniger melden, wohingegen die das Geld haben und sagen, Qualität hat seinen Preis, dass die eben bei Ihnen vorstellig werden. Kommen wir zum ersten Punkt. Also, ganz wichtig ist, eine Vergleichbarkeit aufzulösen. Sie wollen nicht der klassische Ich bin so wie alle anderen sein. Im Grunde, ich bin der Sachverständige für Immobilienbewertung, sondern die wollen sich als ein Problemlöser darstellen. Und die Problemlösung jetzt bei einem Erbstreit ist natürlich ein anderer wie bei einer Erbengemeinschaft, die jetzt fürs Finanzamt irgendwie Steuerersparnis geltend machen möchte oder bei einer geplanten Schenkung etc. Aber Sie müssen überlegen eben, was ist das wirkliche Problem, was Sie lösen und nicht nur, ich erstelle ein Gutachten nach § 194 Baugesetzbuch, Punkt. Und das machen ja alle anderen irgendwie auch. Der zweite Part ist, Sie müssen auch Ihre Einzigartigkeit kommunizieren. Bedeutet, natürlich sind Sie alle Sachverständige, aber das Wunderschöne ist, dass die wenigsten von Ihnen gesagt haben, ich habe das Sachverständigenwesen studiert, sondern die allermeisten bei Ihnen sind irgendwie über Umwege in diese Stelle reingekommen, nenne ich es jetzt mal. Der eine hat Bauingenieurswesen studiert, der andere war Architekt, der dritte hat bei der Bank angefangen und dann irgendwie in die Wertermittlung reingerutscht. Und genau über diesen, sehen Sie jetzt mal, auch individuellen Weg unterscheiden Sie sich alle voneinander, obwohl Sie doch alle vermeintlich das Gleiche machen. Und hier geht es jetzt aber nachher nicht nur darum zu überlegen, okay, wie unterscheidet sich meine Vita bei der Einzigartigkeit, sondern warum bin ich die bessere Wahl in Anführungszeichen als meine Kollegen? Dabei darf es auf keinen Fall irgendwie despektierlich gemeint sein, sondern einfach, Sie müssen sich unterscheiden, weil ansonsten wären Sie am Ende des Tages, wie vorhin gezeigt, auf dem Preis einfach verglichen, dann wird eher der günstigere genommen als jetzt der teuerste. Möglichkeiten könnten sein, also sie sind vielleicht schneller als andere. Sie bieten mehr Service in Anführungszeichen. Sie gehen in Anführungszeichen die Extrameile. Also da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Bloß nochmal, weil es Ihnen wahrscheinlich der Punkt USP unbekannt ist, das habe ich auch nochmal kurz erklärt. USP ist die Abkürzung für Unique Selling Proposition, im Grunde der einzigartige Verkaufsmechanismus, können Sie sich überlegen. Eben, wie machen Sie sich unverwechselbar oder einfach, wie grenzen Sie sich vom Wettbewerb ab, sodass man lieber zu Ihnen geht, obwohl Sie vielleicht nicht die günstigste Wahl auf dem Markt sind. Genau. Ich gebe mal das Beispiel hier bei der Einzigartigkeit. Stellen Sie sich vor, normalerweise Ihre Verkehrswertgutachten sind einfach, ist ein Apfel. Und jeder Sachverständige bietet seinen Apfel an. Und wenn jetzt jeder, wenn jetzt ein Laie drei Sachverständige anfragt und überall sieht der Apfel gleich aus, der sieht das nicht irgendwie, gleiche Qualität, gleiche Farbe, gleicher Geruch. Warum soll ich den Apfel nehmen, der, keine Ahnung, 1.000 Euro oder 3.000 Euro kostet, wenn ich auch einen Apfel haben kann für 1.000? Oder ist ja egal mit dem Preis. Also verstehen Sie, wenn das Produkt genau gleich aussieht und am Ende des Tages weiß der Laie nicht, ob Ihr Verkehrswertgutachten, obwohl es jetzt vielleicht 65 Seiten hat und es zum anderen Sachverständigen hat bloß 50 Seiten, ob das wirklich gerechtfertigt ist, 15 Seiten mehr, die x 100 Euro mehr zu bezahlen. Was Sie hingegen machen, wenn Sie es eben schaffen, die Einzigartigkeit zu kommunizieren, ist, dass Sie nicht mehr als Apfel wahrgenommen werden, sondern als Ananas. Und wenn Sie eine Ananas sind, dann ist der Preisvergleich zwischen Apfel und Ananas, wie sagt es so schön, man kann ja keine Äpfel mit Birnen vergleichen, so kann man auch keine Äpfel mit einer Ananas vergleichen. Und genau das schaffen wir eben mit richtigem Marketing, dass Sie einfach als einzigartige mögliche Lösung wahrgenommen werden und dadurch unabhängiger werden vom klassischen Preisvergleich. Und was wunderschön ist oder was wichtig ist, vor allem gerade wenn man vielleicht nur die Wertermittlung macht und sagt, oh, es melden sich ab und zu Leute wegen Schimmelschaden oder Bauschäden oder anderes, was eher morgen das Thema hier ist, wollen Sie auch aktiv die falschen Kunden abschrecken. Da haben wir gerade eben schon angesprochen, Abschreckung kann man einmal machen über das Branding, sprich wie teuer sieht man aus, in Anführungszeichen. Wenn man eher sagt, boah, ich bekomme ständig diese Billiganfragen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass Ihre Webseite auch irgendwie billig aussieht und deswegen die falsche Kundschaft anzieht. Und natürlich, indem Sie auch ganz klar sagen, was machen wir nicht. Weil Sie werden natürlich nicht vermeiden können, dass Leute faul sind und nicht lesen, aber viele schauen sich Ihre Homepage mal an. Und wenn dann eben steht, wir machen, was wir nicht tun und was tun wir, quasi eine Art Vergleichstabelle als ein Beispiel, dann wird ganz klar, okay, für den Schimmelschaden sollte man Sie nicht anrufen. Für, von mir aus, die Restnutzungsdauer sollte man Sie vielleicht nicht anrufen, wenn Sie es nicht machen wollen, oder das Mietwertgutachten etc. pp. Genau, heißt, Sie können auch explizit sagen, wofür Sie nicht der Richtige sind und schärfen dadurch auch nochmal Ihre eigene Position. Kommen wir zum vierten Schritt, und zwar das finale Gutachten übergeben. Ich hoffe mal stark, dass wenn Sie ein Gutachten geschrieben haben, dass abgesehen von, dass Sie es per Post rausschicken und eine Rechnung hinterher, dass dann noch was passiert. Also ich weiß es nicht, aber ich drücke mal die Daumen aus guter Kundensicht, Kundenorientierung. Deswegen hier im Vergleich nochmal der Akquise-Part, es geht jetzt um das Thema Verkaufsgespräch in Anführungszeichen. Und so wie Sie normalerweise hoffentlich ein Gutachten nicht kommentarlos hinwerfen sollten, sollten Sie auch den Preis nicht einfach so kommentarlos hinwerfen, im Sinne von, was kostet es, Sie sagen den Preis und warten ab. Das ist eine sehr schlechte Herangehensweise. Bedeutet, Ihnen muss klar sein, dass dieses Erstgespräch, wenn sich ein Interessent bei Ihnen meldet, sei es, weil er Sie anruft oder weil er Ihnen ein Kontaktformular ausfüllt mit einer Rückrufbitte oder weil er ein Kontaktformular ausfüllt und Sie ihn anrufen, diese Art von Erstgespräch, wo es überhaupt darum geht, worum geht es denn, kann ich ihm helfen, will ich ihm helfen, was sind seine Preisvorstellungen etc. pp., sollte nicht nur als reiner Informationsaustausch wahrgenommen werden, sondern als eine Art Beratung, eine Art Verkaufsgespräch. Denn am Ende des Tages hoffe ich mal, dass Ihre Zeit und Ihre Know-how ja etwas wert ist. Und deswegen sollten Sie zum einen in diesem Erstgespräch nicht alles schon preisgeben, was Sie wissen. Sie sollen natürlich im positiven Sinne Eindruck hinterlassen. Aber das heißt nicht, dass man, ich rufe bloß mal an, weil ich will mich kostenlos hier ein bisschen informieren. Die Kundschaft wollen Sie hoffentlich nicht haben. Sondern Sie wollen eher das systematisch wieder herangehen, dass derjenige nachher zu der Erkenntnis kommt, stimmt, der kann mir helfen. Stimmt, das macht voll viel Sinn. Stimmt, also im Vergleich zu dem Mehrwert, den er liefert, ist es ja echt ein Schnäppchen oder ist es ja echt ein guter Deal. Das wollen Sie eigentlich erzielen durch dieses erste Gespräch am Telefon. Und da vermutlich die allermeisten hier keine Art von Vertriebsausbildung genossen haben in ihrer Sachverständigenausbildung, gehe ich mal sehr stark davon aus, machen das viele von ihnen einfach nach dem Bauchgefühl. Und natürlich, wenn man Glück hat, hat man einen guten Tag und man macht nach dem Bauchgefühl her alles richtig. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, wenn Sie mir sicherlich zustimmen werden, wenn man etwas nicht gelernt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man einfach Fehler macht, wenn man es nicht besser weiß. Und gerade hier in diesem Erstgespräch, in diesem Informationsgespräch gibt es extrem viele Fallstricke, die man gehen kann, aber auch Sachen, die, wenn man sie richtig macht, man mehr oder weniger wie ein Regisseur, der normalerweise vorher schon weiß, welche Szene gehe ich nacheinander durch, dass es ein guter Film wird. Genauso können Sie auch dieses Erstgespräch schon im Vorfeld planen, in Anführungszeichen, und wissen, okay, ich stelle zuerst diese Frage, dann stelle ich diese Frage, dann stelle ich diese Frage. Und am Ende sagt der, kommt derjenige zu der Erkenntnis, okay, macht Sinn, wann können Sie vorbeikommen und die Besichtigung durchführen. Bedeutet, der größte Fehler am Telefon ist erfahrungsgemäß, dass man einfach nur Fragen beantwortet. Und die Fragen aller Fragen, die immer kommt, ist, was kostet denn das Gutachten bei Ihnen? Jetzt kann man zum einen natürlich entweder ins Stottern kommen, wenn man selber noch unsicher ist und sagt, ja, was muss ich denn jetzt sagen, dass ich einen Auftrag bekomme? Oder man sagt einfach, was es kostet. Und beides ist suboptimal. Denn wenn Sie zu schnell den Preis nennen und gerade der normale Laie, der private Auftraggeber, hat normalerweise keine Ahnung, was sowas kostet. Der weiß, was ein Auto kostet, wo es beginnt und wo es endet. Aber bei so einem Stapel Papier, keine Ahnung, sind es, ach, Druckerpapier, 80 Gramm, 3,50 Euro, ein Spaß. Also ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ein Laie hat keine Ahnung, wie teuer oder günstig ein Gutachten ist und ob jetzt 300 Euro viel sind oder ob 30.000 Euro viel sind oder ob 3.000 Euro viel sind. Das weiß er normalerweise nicht. Und da besteht eben die Gefahr, wenn Sie zu früh den Preis nennen, ohne dass der Laie verstanden hat, was es ihm bringt, was wir vorhin hatten, den Mehrwert, dass sie dann einfach bloß noch auf einen Kostenblock degradiert werden. Und nicht im Sinne von, okay, das bringt mir was, ich investiere so viel und bekomme das nachher raus, sondern einfach bloß, boah, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Bedeutet, sobald Sie den Preis zu früh nennen, führt es dazu, dass Sie nur noch auf diese nackten Zahlen herunter degradiert werden und dann wird erstmal verglichen, weil da kommt immer erstmal der Impuls, das muss doch irgendwie günstiger gehen, das kann doch nicht sein. Und wenn dann natürlich drei Leute sagen, es kostet es und es war sogar der günstigste, dann kommt man schon auf den zurück. Aber zum einen wollen Sie eigentlich nicht der günstigste sein, weil dann verschenken Sie Marge. Und zum zweiten geht es eben auch, dass der Laie an sich versteht, was es Ihnen bringt und er dann gerne dieses Geld auch in die Hand nimmt und bei Ihnen kauft. Deswegen sehr wichtig, diese Frage nicht zu früh zu beantworten. Denn natürlich können Sie selber schwer beeinflussen, welche Fragen Ihr Interessent am Telefon stellt. Aber Sie können beeinflussen, wie Sie darauf reagieren und wann Sie mit welcher Information in Anführungszeichen rausrücken. Deswegen hier ein praktisches Beispiel direkt. Und zwar können Sie Kontrolle übernehmen mit der sogenannten Preisbrücke. Die Preisbrücke hier mal beispielhaft dargestellt. Das ist die magische Frage oder eher die magische Aussage. Bevor ich Ihnen, also was kostet das Gutachten denn bei Ihnen? Absolut wichtige Frage. Wir kommen auch gleich dazu. Aber bevor ich Ihnen hier einen seriösen Preis nennen kann, muss ich kurz verstehen, worum es denn genau geht. Das ist in Ordnung für Sie. Und kein Mensch der Welt wird jetzt sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, dass Sie noch mehr von mir wissen wollen, bevor Sie den Preis nennen. Wenn Sie dann notfalls sagen, ja, sonst besteht die Gefahr, dass ich Ihnen zu hohen Preis nenne, wollen Sie das denn? Dann sagt normalerweise keiner, jedenfalls nicht im Südwesten bei uns hier, ich zahle zu viel, sondern eher möchte man spare. Genau. Also, damit können Sie quasi diese Antwort einfach vertagen, sodass Sie später im Gesprächsverlauf darauf nochmal zurückkommen. Na, richtiger Knopf, jetzt. Schritt Nummer 1 heißt, Sie logischerweise analysieren erstmal die Situation. Worum geht es denn überhaupt? Ist es überhaupt ein Fall, den Sie annehmen wollen? Können Sie das überhaupt? Sind Sie dafür zertifiziert oder ähnliches? Der zweite Schritt, die Lösung aufzeigen. Lösung im Sinne von, okay, dass Ihr Produkt in diesem Fall helfen kann oder dass Sie der richtige Anbieter dafür sind, aus jenem und ja, aus den Gründen eben. Der dritte Schritt wäre eben, den Wert zu verankern. Wie gesagt, oder wie Sie selber sicherlich wissen, der Laie hat keine Ahnung von der Wertermittlung. Dementsprechend hat er auch keine Ahnung, was denn da möglich ist, wie die Gesetzeslage ist. Für Sie ist das alles, sondern klar, für den Laien normalerweise, der hat keinerlei Ahnung. Der kennt sich mit dem Einkommensteuergesetz nicht aus, der kennt sich mit dem Bewertungsgesetz nicht aus, etc. pp. Der kennt diese Themen einfach nicht und weiß nicht, was da möglich ist. Der weiß wahrscheinlich nicht mal, was der aktuelle Steuerfreibetrag ist bei einer Erbschaft. Das sagt ihm vielleicht der Steuerberater, wenn es gut läuft. Aber viele dieser Punkte sind für ihn einfach, wie Frau Merkel früher immer gesagt hat, Neuland. Dementsprechend, wenn Sie da eine Aufklärung betreiben und ihm erklären, was Ihre Dienstleistung denn bringt, dann haben Sie erstmal diesen Wert geankert. Und wie Sie wissen, in sehr vielen Fällen ist zum Beispiel bei einer klassischen Erbschaft eine Steuersparnis von mehreren 10.000 Euro keine Seltenheit. Und wenn er eben im Kopf dann es Klick macht beim Interessenten, da steht, boah, was so viel kann man da sparen? Ja, was kostet sowas, wenn Sie es dann sagen? Dann wirken auf einmal die 3.000 Euro wie geschenkt. Wohingegen, wenn Sie sagen, was 3.000 Euro für ein Stapel Papier? Nee, auf gar keinen Fall. Das sind eben die himmelweiten Unterschiede, die man verursachen kann, wenn man entweder einmal richtig vorgeht in diesem Erstgespräch und einmal ja, einfach nach Bauchgefühl handelt und vielleicht ins ein oder andere Fettnäpfchen tritt. Kommen wir zum vierten Schritt. Dann wird nämlich der Preis genannt und sprich, Sie haben jetzt im Grunde die Information verlagert von der zeitlichen Abfolge, zuerst den Wert verankert und dann eben den Preis genannt, sodass es eben im Verhältnis zum Mehrwert der Preis nachher nicht mehr so hoch aussieht. Ergebnis, der Preis ist jetzt nicht mehr nur noch ein Kostenfaktor, sondern wird jetzt als eine Investition gesehen, die man einfach ausgibt, um einen viel, viel höheren Ertrag nachher in Form von zum Beispiel einer Steuersparnis eben realisieren zu können. Und das ist da, wo Sie eigentlich hin möchten. Bedeutet, nochmal zusammengefasst, das systematische Akquisegutachten, in Anführungszeichen, wie sieht das jetzt aus? Was sind die einzelnen Schritte, die man gehen muss? Punkt Nummer eins, Sie müssen sichtbar sein bei der Zielgruppe, die Sie gerne ansprechen möchten. Und im besten Fall dort positionieren auch, also so sichtbar zu sein, auch mit dem entsprechenden Alleinstellungsmerkmal und Co., dass eben ein Interessent sagt, boah, das sieht nach genau der Lösung aus, die ich glaube, ich brauche. Und das können, sollten Sie eher aktiv steuern, statt einfach passiv eine Homepage mal machen zu lassen, entweder selber zusammenzuklicken oder vom Neffen oder Enkel oder wem auch immer lachen zu lassen, der sicherlich auch Spaß dabei hat. Aber ihr, meiner Meinung nach ist Ihre Grundlage für Ihre Existenz, für Ihr Sachverständigenbüro ein zu wichtiger Part, als dass man das mal von so einem, ja, von irgendjemandem machen lassen sollte. Und dabei können Sie zum einen SEO nutzen, also eine Suchmaschinenoptimierung, um langfristig eine gute Sichtbarkeit zu haben oder einfach Ihre gute Sichtbarkeit auch zu verteidigen gegen die neuen Sachverständigen, die jetzt immer mehr dazukommen und die natürlich viel eher ab Tag 1 auf diese jungen Medien setzen, als jetzt vielleicht derjenige, der hier 50, 60 oder älter ist und sagt, boah, ich läuft doch die letzten 20, 30 Jahre auch, warum jetzt nicht weiter? Die verschlafen häufig diesen Zug da aufzuspringen. Und Sie können eben Google Ads nutzen, um wie ein Wasserhahn selber proaktiv für die Nachfrage zu sorgen und genau so viel, wie Sie eben gerade benötigen. Im zweiten Schritt ist es eben wichtig, die eigene Homepage, die eigene Webseite mal zu analysieren und zu schauen, was für ein Eindruck vermittelt die. Ist das ein professioneller, seriöser Eindruck, wo auch ein Laie versteht, worum es geht? Natürlich können Sie hier und da die Fachbegriffe einstreuen, sage ich jetzt mal. Aber wenn der Laie nach Haus schätzen lassen sucht und bei Ihnen steht bloß was von einem Nachweis des niedrigen gemeinen Werts, dann versteht er nicht, dass das heißt, das wird professionell geschätzt, eben für den Nachweis des niedrigeren Gemeinwerts. Genau. Und genau das untere, was ich hier gerade vergessen hatte, nochmal zur Wiederholung, war eben gerade, schauen Sie, dass Sie Google-Bewertungen sammeln, wenn Kunden zufrieden sind, die wenigsten überlegen, Däumchen drehen, was könnte ich heute Nachmittag machen? Ah ja, stimmt, ich könnte meinem Sachverständigen eine Google-Bewertung schreiben. Das passiert eher selten, sondern Sie müssen proaktiv darum bitten. Und die beste Möglichkeit ist dann, wenn derjenige von sich aus sagt, Herr XY, Herr Stefan, das war so gut, vielen, vielen lieben Dank nochmal für die Unterstützung. Boah, ich bin richtig glücklich. Wenn man dann fragt, oh, das freut mich super, Frau Meier, dass ich Ihnen helfen konnte, sehe ich noch eine ganz kleine Bitte für Sie. Können Sie mir nicht bitte eine kurze, ehrlich gemeinte Google-Bewertung schreiben? Das hilft mir enorm, weil dann sehen auch andere, was für die gute Arbeit ich leiste. Das hilft einfach. Ich wäre so lieb. Dann sagen die, ja, ja, auf jeden Fall. Wo ist denn der Link oder wie mache ich das denn? Und werden ein Handy rausholen, sagen, hier, ich habe es schon vorbereitet, habt ihr mal was vorbereitet und dann einchippen lassen. Genau, der dritte Schritt war die Marktanpassung bzw. die Mehrwertkommunikation. Das heißt, Sie sollten überlegen, wie kann ich mich vom klassischen Preisvergleich distanzieren und stattdessen im Vergleich zum Mehrwert mein Angebot präsentieren, sodass es eben als guter Deal dargestellt wird, obwohl Sie vielleicht auf BVS-Niveau oder noch höher Ihre Preise eben realisieren. Heißt, Sie sollten über den Wert verkaufen und nicht über den Preis. Und der vierte Schritt, den man nicht unterschätzen sollte, ist, wie viel Potenzial überhaupt in der Art und Weise liegt, wie man nachher mit dem Interessenten spricht. Das kann sogar sein, Sie müssen gar nichts ändern, sondern Sie haben eigentlich schon genug Anfragen. Aber zu häufig geben Sie einfach Preisnachlässe, weil Sie nicht wissen, wie Sie ansonsten an den Auftrag kommen und lassen bare Münze einfach liegen. Das heißt, vermeiden. Oh, so waren wir zu schnell. Das heißt, vermeiden Sie vorschnelle Preisnennung, übernehmen Sie die Kontrolle über die Preisbrücke als nur eins von vielen natürlich Maßnahmen innerhalb dieses Erstgesprächs und beraten Sie auf Augenhöhe. Und jetzt müssen Sie einfach ganz ehrlich zu sich selber sein, denn ich kann das hier von der Bühne aus nicht beantworten. Wenn Sie mich fragen und wir gemeinsam auf Ihre Homepage schauen, dann kann ich es vielleicht beantworten, aber worauf ich hinaus will, ist, nur Sie, bei Ihnen muss es anfangen. Bei Ihnen persönlich muss es entweder, ich sage mal, Klick machen oder Sie müssen einfach ehrlich mit sich selbst sein und mal auf Ihre digitale Präsenz schauen oder wie Sie aktuell vorgehen, ob das eher diese Zufallsvariante ist oder ob Sie da schon mal mindestens versuchen, selber proaktiv daran zu arbeiten und das Ganze zu verbessern.